Frühmorgens, es ist kaum schon Tag, die Lebensseelen nach Jesus fragt. Sie eilet hin zu seinem Grab, darin er ruht von aller Plag. Sie will in seiner Nähe sein, will teilhaben an seiner Pein. Sie will ihm bringen Spezereien, die Liebe will ihm Balsam sein. Sie bringet ihm ein Lied der Klag, das ihm von ihrer Liebe sag, darin sie preiset, wer er ist, der Schönheit, Glanz kein Seel ermisst. Sie singt von seinen Taten groß, und wie er kam aus Gottes Schoß, kein Mensch, nein, Gottes eigener Sohn, dem gebühret Herrlichkeit und Kron. Dann klagt sie von der Passion, in die einging der Gottessohn aus Liebe, lauter Lieb allein, nur dass wir sollten selig sein. Die Seele weint, als sie das singt, ihr Klagen bis zum Himmel dringt. Es tröst des Vaters traurig Herz, lindert der Gottheit großen Schmerz. Und aus des Sabbats stillem Schoß ein Ahnen, wunderbar und groß, die Liebensseele leis durchklingt, von Auferstehung sie nun singt. Dies Singen bald zum Jauchzen wird, zu dem all Kreatur erkört. Aus Grabesnacht erstand der Held, Jesus erlebt, den Feind erfällt.
unser Herr, unser auferstandener Siegesheld, dass du nicht im Grab geblieben bist. Du bist lebendig, du bist unsere Hoffnung, du bist unser Ein und Alles. Wir beten dich an und wir laden dich richtig ein, dass du heute Nachmittag so unter uns wirkst, dass dieses Hoffnungszeichen wieder ganz stark unter uns lebendig wird, diese Wahrheit, die du uns gebracht hast. In Jesu Namen. Amen. Ja, also das, was Sie am Anfang gehört haben, war ein Poetry Slam aus ganz alter Zeit von Mutter Basilea. Und der war im Grunde das, was der Herr auch jetzt in diese Zeit wie hineingesprochen hat. Es ist eine Zeit, wo wir vor Tod und Grab immer wieder stehen. Wir haben die Kriegsgeschehen vor uns, wir haben auch wir persönlich unsere Schwesternschaft, die viel mehr Beerdigungen jetzt hatte. Also überall ist so etwas, was einen niederdrücken möchte. Und in diesem Geschehen, in dem Ostergeschehen, war das auch so erst, dass die Frauen an das Grab gegangen sind und alle Hoffnung, die sie je hatten mit Jesus, dass er Israel erlösen würde, dass er sein Reich aufbaut, die war vorbei. Sie hatten vielleicht noch irgendwie Hoffnung gehabt nach der Kreuzigung, vielleicht passiert noch was. Aber als Jesus dann im Grab lag, dann war es wirklich aus. Und sie kommen an das Grab und dann geschieht etwas ganz Bewegendes. Sie bringen ihre Spezereien, sie wollen den Herrn salben. Ist mir heute Morgen aufgefallen, er war ja schon gesalbt durch die Maria von Bethanien. Es war also damals wirklich ein prophetisches Geschehen. Jetzt konnten sie ihn nicht mehr salben. Aber sie wollten in seiner Nähe sein. Und dann, wie man das ja oft auch kennt, wenn jemand gestorben ist, den man sehr, sehr lieb hatte, man denkt nochmal nach. Was hat er uns getan? Was war er uns? Was hat er uns bedeutet? Und das zählen sie auf und sie beginnen nochmal zu klagen und zu weinen, aber auch zu preisen, denn der Herr hat ganz Gewaltiges getan und das kam auch dann raus bei diesem Lied. Und durch dieses Bewegen wird er wieder ganz lebendig unter ihnen. Und dann geht es ganz bewegend weiter, da heißt es, dann klagt sie von der Passion, also von diesem letzten Geschehen, in die einging der Gottessohn aus Liebe, lauter Lieb allein, nur dass sie, dass wir wollten, selig sein. Die Seele weint, als sie das singt. Und jetzt heißt es, und ihr Klagen bis zum Himmel dringt. Es tröst des Vaters traurig Herz und lindert der Gottheit großen Schmerz. Denn der Vater im Himmel hat auch, was hat Gott erlitten in diesen letzten Stunden? Und das war der Wendepunkt. Dann aus dieser Sabbatstille kommt dieses neue Leben, Auferstehung. Und das Singen wird zu einem Jauchzen und ein Preisen. Der Herr ist auferstanden. Die Engel kommen und sagen, was schaut ihr in das leere Grab? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Geht nach Galiläa. Also da kommt dieser Moment, wo Hoffnung in ihr Leben hineinkommt, da, wo wirklich alles aus war. Schwester Liebner hatte einmal etwas, also gerade vor kurzem etwas ganz Ähnliches erlebt, was sie jetzt kurz bezeugen möchte.
Ja, ich durfte vergangenen Herbst in Israel sein und hatte mir sehr gewünscht, dass wir dort einmal zum Gartengrab gehen, weil man sich dann besser vorstellen kann, wie das damals gewesen sein muss. Und ich kam mit einer sehr schweren Last auf meinem Herzen dorthin und habe auch gehofft, dass der Herr in diesen Wochen Wiederherstellung schenkt. Dafür hatte ich auch eine besondere Verheißung. Und so sind wir dann an einem Tag dorthin gegangen und ich weiß nicht, wer schon mal dort gewesen ist. Da ist ja ein wunderschöner Garten vor diesem Grab angelegt mit kleinen Wegen und da sind an den Seiten Tafeln mit Schriftworten. Und ich entdeckte dort ein Schriftwort, was mich persönlich mal in einer Zeit sehr begleitet hat und ich wollte gern allein davor in der Stille verweilen. Und als ich dort dann alleine stand, trat plötzlich ein Herr zu mir und sagte, ich bin hier vom Gebetsteam. Möchten Sie, dass ich für Sie bete? Wofür darf ich beten? Und ich hatte sowas noch nicht erlebt und ich habe ihm dann so ein bisschen angedeutet, was mir der Schmerz im Herzen war und er hat da hineingebetet. Ja, und dann anschließend sind wir weiter zum Ölberg und kamen genau in der Mittagszeit zu der Kapelle Dominus Flevit, wo der Tränen Jesu über Jerusalem gedacht wird. Und normal wäre jetzt geschlossen worden für alle Besucher, aber wir bekamen die Ausnahme, dass wir diese 2 Stunden Stille in der Kapelle dort haben durften. Ganz alleine, wir 2. Und das, muss ich sagen, war eine ganz, ganz besondere Zeit. Und da war es, wie wenn der Herr zu mir gesagt hätte, schau, wie damals, als Maria Magdalena vor dem Grab stand, dort im Garten und geweint hat, da bin ich zu ihr gekommen. Und als du heute dort in den Garten kamst mit deinem Schmerz im Herzen, da habe ich dich gesehen und bin in diesem Herrn zu dir gekommen. Und ich muss sagen, das hat mich so überwältigt, also bis heute, das hat so mein Vertrauen in seine Liebe gestärkt, dass er mich sieht unter Milliarden von Menschen in dem Moment in den Schmerz hineinkommt. Und ja, einfach für uns alle, wo wir in Not sind, ist es familiäre Not, ist es vielleicht eine Ehekrise, ist es chronisches Krankheitsleid, es gibt so, so viel und genau da hinein möchte Jesus kommen, in diese Not hinein zu uns.
So war es auch bei Petrus. Wir kennen die Geschichte sehr gut. Als er Jesus zum ersten Mal begegnet ist nach seiner Auferstehung am See Genezareth und Jesus ist am Ufer, hat dieses Feuer gemacht und die Jünger sind am See, haben nichts gefangen, wie so oft. Und Jesus sagt, kommt ans Feuer und bringt, er tut ja das Wunder, dass sie dann noch Fische fangen. Und er hat aber auch schon Fische auf seinem Feuer liegen und sie haben das Frühstück miteinander. Und dann kommt eben dieser bewegende Moment, wo Jesus den Petrus 3-mal fragt, hast du mich lieb? Und Petrus 3-mal antwortet, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, wer ich bin. Du weißt um alles, mein ganzes Versagen. Aber du weißt, dass ich dich lieb habe. Und wieder war es dieser eine Moment, wo eine Herzensverbindung kam. Da waren es nicht mehr nur Worte, da war es nicht nur ein traditionelles Tun, sondern es war dieser Moment, wo er echt war vor dem Herrn. Und da bekam er neu seine Berufung. Vorher hieß es ja, auf diesem Fels will ich meine Gemeinde bauen. Und dann war alles aus. Aber nach allem Versagen, jetzt war der Moment gekommen, wo Jesus sagte, weide meine Lämmer, weide meine Schafe, jetzt bist du soweit. Und das ist mir wichtig geworden. Dem Herrn geht es immer, auch bei uns persönlich, es geht ihm immer und immer wieder nur um das eine, um eine lebendige, liebende Beziehung. Er ist ein echter Vater und ein echter Bräutigam. Und darum sehnt er sich danach, dass wir in der Weise auch zu ihm kommen. Und jetzt bringe ich ein Beispiel, eine Geschichte oder ein Geschehnis von einem Vater mit zwei Kindern und einem angenommenen Kind. Und dieser Vater hat eben eine Firma aufgebaut und seine beiden leiblichen Kinder haben ehrlich gesagt kein Interesse an der Firma und auch nicht so an dem Vater. Aber dieses angenommene Kind, das liebt den Vater und hilft ihm in der Firma. Und als dann der Vater mehr und mehr merkte, dass es mit zu Ende geht, hatte er im Herzen, ich möchte, dass dieses angenommene Kind einmal meine Firma übernimmt und für meine leiblichen Kinder bleibt auch noch genügend übrig, aber ich möchte, dass er die Firma übernimmt. Und jetzt hatte er dieses Erbe noch nicht, dieses Testament noch nicht beim Notar. Und plötzlich kriegt er einen Herzanfall und er weiß, ich hatte nicht mehr lange. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als den Sohn anzurufen und zu sagen, du, das ist mein letzter Wille. Ich möchte, dass dieses angenommene Kind mal die Firma bekommt und ihr bekommt dann auch noch. Und dann geht er heim. Diese Kinder waren erstmal außer sich, ja? Die konnten es überhaupt nicht fassen. Dass er sowas, sie wollten die Firma verkaufen und wollten dann aus dem Geld was anderes machen, aber dass das jetzt der letzte Wille war. Und erst dachten sie, ach gut, es hat jetzt niemand anderes gehört als du und ich, das braucht auch niemand anderes weiter zu hören. Aber dann hat doch das Gewissen geschlagen bei dem Sohn und hat gesagt, nee, Entschuldigung, es war sein letzter Wille, das können wir nicht. Und so bekam dann dieses angenommene Kind auch die Firma zugesprochen. Und diese Sache mit diesem letzten Willen, dass der sogar bei ganz weltlichen Menschen so hoch gewertet ist. Also ich glaube, da muss man schon sehr abgebrüht sein, wenn man da sagt, nee, also brauchen wir nicht zu beachten. Und dann war natürlich die Frage, was war Jesu letzter Wille? Können wir uns denken, wenn Jesus seinen letzten Willen, sein Testament aufmacht, dass der Vater im Himmel sagt, ach nee, würde ich anders denken. Geht nicht, unmöglich. Und Jesu letzter Wille ist eigentlich umwerfend. Und es lohnt sich, auch heute Abend nochmal das gesamte 17. Kapitel vom Johannesevangelium zu lesen. Ich nehme jetzt nur einen Teil daraus. Das war, als Jesus nach Gethsemane gegangen ist und gebetet hat und hat gesagt, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben. Also Jesus hat den Willen des Vaters getan. Er hat gesagt, ich habe dich den Menschen nahegebracht. Die, die du mir gegeben hast. Und sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Also die haben nicht nur irgendwie vom Vater gehört und von der Bibel und so weiter, Tora, sondern sie haben die Worte zu Herzen genommen. Sie haben gesagt, ja, wir wollen danach leben. Sie wollten ihm nachfolgen. Da ist eine Herzensbeziehung entstanden, sogar zum himmlischen Vater, durch Jesus. Das sind die, die Jesus meint. Er sagt, Vater im Himmel, ich bitte für diese,
Nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Es ist ein ganz besonderes Gebet für die Seinen, für die, die der Vater ihm gegeben hat. Und alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt, und ich komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Jetzt bittet er für uns, ja, also jetzt kommt das, dass er für uns bittet. Und er sagt, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst. Hätte er ja auch sagen können. Ich gehe jetzt zum Herrn, nimm meine Jünger gleich mit, dann sind sie in Sicherheit. Nein, ich bitte, dass du sie nicht aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Auch darauf dürfen wir uns stellen. Das war Jesu letzte Bitte. Wenn wir Angst haben vor dem Bösen, wenn wir Angst haben vor intelligenter, artificial in stuff, ja, künstlicher Intelligenz. Es ist mir so ins Herz gegangen, dass jetzt die, die die künstliche Intelligenz geschaffen haben, Angst bekommen. Richtig Angst. Und sagen, das wächst uns über den Kopf. Da ist plötzlich wieder eine höhere Macht da, die sie vorher nicht wollten. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche, haben sie zu Gott gesagt. Wir wollen selbst sein. Und sie haben sich einen Gott geschaffen, der jetzt immer mächtiger wird. Und sie können es nicht mehr zurückhalten. Erschütternd. Der Pfarrer Zlamal hat am Karfreitag gepredigt, wenn wir das Kreuz wegnehmen aus unserem Leben, dann bleibt dieser Platz nicht leer. Dann kommt was anderes da rein. Und so ist das auch. Wir haben Gott von seiner Stelle gerückt, aber dieser Platz blieb nicht leer. Jetzt ist da einer, der nichts weiß von Barmherzigkeit, der nichts kennt von Liebe, der nur berechnend ist. Erschütternd. Aber Jesus sagt, bewahre, Vater, sie, bewahre sie vor dem Bösen. Wir sind unter Gottes Schutz. Gott sei Dank, wir gehören zu dem allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erde. Wir gehören in sein Reich. Wir sind nicht in Gefahr in der Weise, wie viele jetzt in Ängsten sind. Lass uns dafür beten, eins machen mit dem Herrn, dass noch viele, gerade jetzt, wo die Angst immer größer wird, dass sie diese Chance ergreifen, die es noch gibt. Raus aus dem Reich der Welt und rein in Gottes Reich. Da ist Sicherheit, da ist Geborgenheit. Denn, betet Jesus weiter, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Mensch, wir kennen dieses Bibelwort, aber haben wir das, ach, man muss es immer wieder neu begreifen, auch gerade, wenn man denkt, ja, was wird einmal sein, und vielleicht stehen manche vor der Ewigkeit. Zu wissen, dass Jesus genau dafür gebetet hat, dass wir einmal da sind, wo er ist. Auch die, die uns vorausgegangen sind, die sind bei ihm. Das war Jesu letzte Bitte. Und dass da eine solche Hoffnung ist, so eine Freude. Ich muss sagen, ich habe ja noch ein paar Jahre hoffentlich. Aber auf der anderen Seite, ich freue mich auch, dass ich weiß, es ist mit dem Leben hier nicht zu Ende. Der Himmel wartet. Und wie Pfarrer Hotz heute Morgen gesagt hat, und sogar von dort aus kommt auch noch der Wiederkommende und wir mit ihm. Also ich meine, es ist schon ein Geschenk, was der Herr uns erworben hat. Und da ist eben diese ganz große Hoffnung. Und die wollen wir heute preisen. Vater, ich will, dass einmal die bei mir sein in meiner Herrlichkeit. Das bedeutet, ja, dass mit dem Leben hier nicht alles aus ist. Jesus hat uns ewiges Leben mit ihm im Himmel erworben. Und mit uns auch noch, mit vielen anderen, die zu ihm gehören. Das ist Hoffnung und unendliche Freude.
Und die hat uns Jesus erworben, weil er uns liebt, wie ein Bräutigam seine Braut. Die Gemeinde ist seine Braut. Und nochmals zur Erinnerung von Anfang. Alles hat damit zu tun, ob wir in dieser lebendigen Beziehung mit ihm sind, in einer Liebesbeziehung, in einer herzlichen Beziehung des Kindes zum Vater, der Braut zu ihrem Bräutigam. Das ist nicht nur so theoretisch, dass wir es einfach wissen. Und wir singen jetzt ein Lied, was sehr, sehr innig ist. Es ist ein Lied von der Braut in der Endzeit. Es ist etwas Prophetisches, aber im Grunde, wir sind jetzt auch da. Und die Brautgemeinde heute, wir erleben es auch, die junge Generation, da kommt uns etwas entgegen an einer innigen Jesusliebe, an einer Glut, wo wir uns richtig wieder neu davon anfachen lassen. Aber es ist auch eine Generation, die aus Gebrochenheit kommt. Vielleicht viel mehr als die Generation vor uns. Gebrochene Familien gab es immer. Aber heute kommt eben diese ganze Gesetzesgebung dazu, wo den Kindern und Jugendlichen ihre Identität genommen wird. Wo sie nur noch wackelig da sind. Wer bin ich eigentlich? Bin ich Mann? Bin ich Frau? Was bin ich? Wo komme ich her? Also eine Generation, die sehr schwach ist, auch gesundheitlich schwach ist. Und Jesus sieht diese Braut und sagt, dich sehe ich und ich habe eine Tür vor dir geöffnet, sagt der Herr in Offenbarung, und niemand kann sie schließen und sie ist für dich offen. Und in der Weise singen wir dieses nächste Lied, immer zu zweit. Und jeder darf es, ob er jetzt aus der jüngsten Generation ist oder aus meiner oder der älteren, wenn diese Brautliebe da ist, darf es jeder jetzt für sich nehmen.
Eben gesungen haben, der Bräutigam hat seiner Braut die Tür zur Herrlichkeit aufgetan. Und ich habe gerade am Gründonnerstag dieses Wort, was Schwester Liliane gerade vorgelesen hat, als Gruß bekommen. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Und ich finde, darin liegt ein so großer Trost, auch dass Jesus unser Leben vom Ziel her sieht und alles, was in unserem Leben geschieht, ist, wenn wir es mit ihm durchgehen, Bereitung auf das Ziel, einmal für immer mit ihm vereint zu sein. Und als ich in die Schwesternschaft eingetreten bin, waren wir 9 junge Frauen, die gemeinsam diesen Weg begonnen haben. Und eine dieser Schwestern ist an einer schweren Autoimmunerkrankung erkrankt und der Herr hat sie wirklich durch diese Leiden bereit gemacht für die Ewigkeit. Und ich war die letzten 2 schweren Nächte bei ihr, bis der Bräutigam sie an einem Sonntagmorgen zu sich heimgerufen hat. Und ich muss sagen, für mich war das irgendwie schwer anzunehmen, dass der Herr sie heimgeholt hat. Ich habe so gedacht, die Medizin ist so weit fortgeschritten, warum gab es keine Hilfe mehr für sie? Warum musste sie so jung sterben? Sie war gerade mal 40 Jahre alt. Und dann hat der Heilige Geist mich aber an ein Wort erinnert, was ich als Losung mal ein paar Jahre zuvor bekommen hatte. Erkenne doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Und ich habe zum Herrn gesagt, Das ist doch nicht wunderbar, dass Schwester Wukanda so jung sterben musste. Aber dann hat der Heilige Geist mir eben den Blick auf die Herrlichkeit gegeben, in die wir einmal eingehen dürfen, mit ihm in Ewigkeit vereint zu sein. Und das war mir dann so ein Trost. Und ich dachte, ja, für Schwester Wukanda, es war das Beste, dass sie von ihrem kranken Leib erlöst wurde und in die Herrlichkeit eingehen durfte, um eine Ewigkeit bei Jesus zu sein. Für die Zurückbleibenden ist es oft schwer, aber für die, die gehen dürfen, eine große Freude, und wir alle haben dieses Ziel vor uns.
Ja, wir haben dann mal bei uns im Schwesternkreis auch weitergefragt, hast du etwas erlebt in der Richtung, wo alles aus war und dann hat der Herr ein Zeichen gegeben, wir haben schon von dir gehört, wir danken dir, aber Schwester Clarita würde auch gerne etwas erzählen.
Es ist etwas ganz anderes und was Kleines, aber mich bewegte jetzt in der Weise, in unserer Zeit, die von Krieg, Gewalt und Macht, Katastrophen geschüttelt ist, dass Gott, Vater, unser Schöpfer, doch uns ganz nah ist. Davon möchte ich etwas erzählen, euch mitteilen. Die Bibelstelle, die mir dazu im Herzen war, ist aus Römer 1, Vers 20. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, und wird er sehen, wir erkennen sie in der Schöpfung, in der Welt und an den Werken, die wir vor Augen sehen. Es war vor einigen Wochen, als ich von einer Schwester eine Topfpflanze bekam. Sie hatte 3 wunderschöne Blüten und ich habe mich sehr darüber gefreut und immer bestaunt. Diese 3 besonders schöne große Blüten. Und die Tage gingen, es waren nicht viele Tage, schon nach einigen Tagen, aber gingen die Blüten dahin. Es war bald nichts mehr zu sehen. Alles ist vergänglich, habe ich gedacht, auf dieser Erde. Und dann musste ich die Blüten abschneiden. Aber ich hatte die Pflanze, an der ich mich so gefreut hatte, und dachte, was mache ich denn jetzt? Ist alles aus. Das Leben ist vergänglich. Soll ich die Pflanze wegtun? Und dann dachte ich, ich gebe ihr noch eine Chance. Ob doch noch etwas daraus kommt. So wartete ich eine Weile. Und nach ein paar Tagen schon bewegt sich etwas. Kam ein kleines Blättchen. Und noch einmal und noch einmal. Und ich gucke wieder und beobachte sie immer wieder. Auf einmal sehe ich etwas, sieht so aus wie eine Blüte. Und weiter beobachte ich sie. Tatsächlich, eine Blüte kommt. Es ist mir immer so eine Freude zu sehen und ich muss immer zugucken, wenn ich die nur Möglichkeit habe. Und dann noch eine Blüte. Tatsächlich. Und dann auf einmal, es kann doch nicht sein. Ich zähle. 5 Blüten kommen heraus. Und ich konnte es kaum fassen. So eine Freude und ein Zeichen von neuem Leben. Der Schöpfer ist am Werk, jetzt im Frühling. Wir sehen es auch draußen auf Kanaan überall. Kein Mensch kann so etwas machen in unserer hochtechnisierten Welt. Es ist die Kraft des Herrn, die ruft dem, was nicht ist, dass es sei. Amen, ja. Wie groß ist unser Gott und Vater? Wie mächtig ist er, der die ganze Welt in seinen Händen hat? Und was für eine göttliche Kraft sehen wir und erleben wir jedes Jahr im Frühling um uns herum, wo wir gehen und stehen. Und da ist der Herr uns so nah, viel näher, als wir uns es selber ausdenken können. Also ich kann nur sagen, wow, der Herr hat mir neu die Augen geöffnet, wie ich ihn in der Schöpfung sehen kann und erleben kann. Preis sei ihm.
Wir sind so verschieden und es sind ganz andere, unterschiedliche Zeugnisse, aber alles macht den Herrn groß.
Der Ring. Du musst etwas mit dem Ring unternehmen. Ich war etwa 20 Jahre hier als Marienschwester, als der Herr mich an den Ring erinnerte. Was war das für ein Ring? Er wurde in meiner Familie für okkulte Zwecke gebraucht und vererbt von einer Generation zum nächsten. Meine Mutter hat den Ring bekommen nach dem Heimgang ihres Vaters. Er hat sie als Medium benutzt, als sie nur noch 16 Jahre alt war. Und jetzt sagt der Herr mir nach all diesen Jahren, du musst etwas wegen diesem Ring unternehmen. Kurz danach kam eine Nachricht aus England. Es war mein Bruder. Komm, so bald wie möglich. Unsere Mutter hat Krebs. Die Ärzte sagen, sie hat nur noch 3 Monate zu leben. Da fuhr ich nach England. Meine Schwester im Mutterhaus gab mir Gebetsunterstützung. Eine Freundin in England, die viel Erfahrung auf dem Gebiet von Befreiung hat, riet, meine Mutter zu bitten, mir den Ring zu geben. Meine Mutter zögerte, als ich sie fragte, Sie hatte den Ring schon meinen 11-jährigen Neffe bestimmt. Der Ring soll möglichst durch die männliche Linie weitergehen. Mein Bruder hat kein Verständnis dafür, aber sein Sohn. Schließlich gab meine Mutter mir den Ring. Aber es entstand ein Kampf. Es brachen böse Worte aus ihr heraus. 3 Tage musste ich warten, bis ich meine Mutter wieder sehen durfte. Inzwischen war der Ring von meiner Freundin entsorgt. Meine Schwägerin und 14-jährige Nichte gingen zuerst zu meiner Mutter rein. Als sie herauskamen, sagte meine Nichte, die eigentlich zu ängstlich war, meine Mutter zu besuchen: Oma ist ganz anders geworden. Sie ist wie eine süße alte Dame. Später schrieb mir mein Bruder: Ich kann es mir gar nicht erklären, aber seit deinem Besuch ist unsere Mutter anders geworden. Sie hat kein böses Wort mehr über meine Frau gesagt. Es ist, als ob etwas von ihr abgefallen ist. Mein Bruder wusste nichts, was ich mit dem Ring unternommen habe. Er wusste nicht von seiner Entsorgung. Er wusste auch nicht, dass ich stellvertretend für meine Familie Buße getan habe. Es war gerade Aschermittwoch, als ich in England war. In der anglikanischen Kirche ging ich bewusst nach vorne und bekam die Asche auf meinem Hirn. Das nahm ich als Zeichen der Reue für die Sünde in meiner Familie über Generationen hinweg. Wir haben den Herrn viel betrübt, mit Aberglaube und Okkultismus. Ja, etwas ist wirklich von meiner Mutter abgefallen. Später erfuhr ich, dass am Schluss ihres Lebens sie tatsächlich das Gebet des Pfarrers in Hospiz annahm. Jesus hat gesiegt. Diese Begebenheit erinnert mich an Maria Magdalena. Was für eine Aussage steht über ihrem Leben: Von 7 Teufel befreit und die erste Zeugin von der Auferstehung Jesu. Und bis heute befreit Jesus. Er tut es bei mir, er tut es bei uns. In dem Buch Mein Beten schreibt Mutter Basilea: Wenn es um unseren Glaubenskampf gegen Sünde geht, wie hartnäckig der Feind ist, wie wir von Sünde durchseucht und mit jeder Faser an sie gebunden sind. Sie weicht nicht so rasch von uns, weil wir oft ein Erbe von Generationen in uns tragen. In meiner Familiengeschichte ist mir deswegen 1. Petrus 1, 18 bis 19 so bedeutungsvoll. Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Nichtiger Wandel nach der Väterweise, das kann auch nach einer englischen Bibelübersetzung lauten: Nichtiges von euer Vorfahren vererbt ist. Also von einer Generation zum nächsten. Nicht nur Charakterschwäche und Sünde, sondern auch Gegenstände, die für okkulte Zwecke gebraucht wurden. Jesus zerbrach alle unsere Ketten, alle unsere Sündenbindungen. Auf Englisch sagt man snap, snap, snap. Entschuldige, aber es ist so toll, was Jesus getan hat. Wenn ich zum Himmel gehe, werde ich Jesus als meinem auferstandenen Heiland und Zerbrecher aller Bande anbeten.